Hallo und herzlich willkommen bei B2Pet, dem Podcast für die Heimtierbranche in Kooperation mit dem Pet-Fachmagazin. Mein Name ist Stefan Schlüter, ich bin Geschäftsführer der Take 5 Media GmbH und Marketing-Experte für die Heimtierbranche. Hier bekommst du exklusive Einblicke in Markttrends, Innovationen und Unternehmensstrategien. Und das direkt von den wichtigsten Playern der Branche. Regelmäßig spreche ich mit führenden Köpfen aus Industrie, Handel und Services über die Themen, die die Heimtierbranche bewegen. Kompetent, praxisnah und mit einem echten Mehrwert für dein Business. Bleib informiert, lass dich inspirieren. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit der aktuellen Folge von B2Pet. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei B2Pet. Das freut uns sehr und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, das natürlich viele Gemüter innerhalb der Branche, aber eben auch im Bereich der Humanernährung schon seit einiger Zeit bewegt. Es geht nämlich um alternative Proteinquellen und daran scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, das ist eigentlich die Alternative, um überhaupt auch Herausforderungen, Probleme, die es in der Humanernährung, aber auch in Sachen Heimtierhaltung gibt, langfristig zu lösen. Die anderen sagen, ich lasse mir mein Schnitzel doch nicht wegnehmen und bleib eben den klassischen Proteinquellen treu. Dementsprechend sagen auch viele Heimtierhalterinnen und Heimtierhalter noch, dass natürlich auch in der Futtermittelversorgung Fleisch oder eben auch Fisch nach wie vor das Nonplusultra sind. Und die Akzeptanz von Laborfleisch oder essbaren Insekten im Humanbereich ist aber auch eine Frage des Alters. Laut einer Statista-Umfrage aus dem vergangenen Jahr ist die Bereitschaft bei der Generation Y, also bei denen, die zwischen 1980 und 94 geboren wurden, und bei der Gen Z zwischen 1995 und 2012 geboren, deutlich höher, eben auf alternative Proteinquellen zurückzugreifen, als eben bei den Babyboomern und der Generation X. Also dementsprechend ist offenbar der Einsatz alternativer Proteinquellen wirklich auch eine Frage des Alters und nicht nur der Haltung. Und heute möchte ich über Chancen für die Branche und den Markt, Tiere und die Umwelt sprechen. Mit den verantwortlichen beiden Menschen hinter dem inhabergeführten Familienunternehmen Maserpet aus Swisttal. Und ich begrüße nun Maserpet-Geschäftsführer Marcel Hoffmann und Vertriebsleiter Bert Fuhrmann. Und es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hi, herzlich grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, vielleicht könnt ihr euch kurz mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
Ja, gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marcel Hoffmann. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Maserpet GmbH. Swisttal sagt wahrscheinlich keinem was, aber bei Bonn sind wir, das sollte bekannt sein. Maserpet, 10 Jahre sind wir dabei, machen mit unserer Hauptmarke Belfort, mit Hundefutter, mit unserer Marke Isle of Marquette Katzenfutter, sind aber auch im Bereich Fischfutter unterwegs, Kiako, Aquaris sind Marken und seit 2 Jahren haben wir die Marke Maservet dabei. Der Name verrät so ein bisschen im Bereich Tiergesundheit. Und ganz neu in diesem Jahr haben wir das Produkt Microbell auf den Markt gebracht. Ein Trockenfutter auf mikrobeller Proteinbasis und dann vor ein paar Wochen noch hinterhergeschoben. Ein Nassfutter und ein Snack dazu natürlich noch.
Also viel, was ihr euch vorgenommen habt. Und ihr seid jetzt eben schon für die kurze Dauer, in der wir überhaupt über alternative Proteinquellen sprechen und das trotz eurer jungen Jahre schon lange im Geschäft. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen.
Ja, natürlich. Ja, mein Name ist Bert Fuhrmann. Ich bin seit 4 Jahren bei der Maserpet jetzt dabei. Du hast schon relativ viel vorgegriffen. Da haben wir nicht mehr viel zu sagen an der Stelle.
Ich brauche auch gar nicht mehr viel Fragen.
Ja, genau. Ja, also wie schon gesagt, das Vertriebsleiter und bin seit 4 Jahren mit an Bord. Und ja, neben Vertrieb entwickle ich auch die Produkte so ein bisschen mit. Deswegen, ja, das ist alles das, was wir beide so gemeinsam machen.
Jetzt könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ihr seid schon lange dabei, wenn es um alternative Proteinquellen, um Insektenproteinen geht. Was war denn für euch der Antrieb zu sagen, jetzt gehen wir mal in eine völlig andere Richtung und gehen eben in diesen Bereich des fermentierten Proteins?
Auch da würde ich ein bisschen weiter hinten anfangen. Vor 9, vor 10 Jahren kam die Idee bei uns im Hause zustande, dass wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen was anders machen. Deswegen ist das Thema Insektenprotein damals entstanden. Wir waren die Ersten, die Hundefutter auf Insektenbasis gemacht haben, weil wir damals schon gesagt haben, alternative Proteine können nur die Zukunft sein. Thema Nachhaltigkeit, Thema Umweltgedanke, aber auch das ganze Thema Ressourcen. Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir die ganzen klassischen Fleischsorten in den nächsten Jahren weiter so in der Vielzahl bekommen, einsetzen können. Thema Massentierhaltung ist ein Punkt, sodass wir damals schon so weit waren. Dann ist natürlich die Idee entstanden, wir müssen uns weiterentwickeln. Was passiert noch am Markt? Wo kann noch die Reise hingehen? Das Thema vegane Ernährung kam schon vor 2, 3 Jahren auf den Markt. Da haben wirklich viele andere gute Arbeit geleistet. Wir waren uns aber noch nicht voll und ganz überzeugt zum Thema vegan, weil vegan heißt gleichzeitig, wir müssen trotzdem ein ernährungsphysiologisches Produkt rausbringen, was dem Hund hilft, was auch einfach Sinn macht. Und so kam dann die Idee zusammen mit, worüber wir gleich drüber sprechen werden, Callista, ein mikrobielles Protein, einzusetzen, um ein vollwertiges veganes Futter zu haben, was aber ernährungsphysiologisch auch für uns sinnvoll ist.
Ja, also kommen wir gleich nochmal zu diesem mikrobiellen Protein Feedkind von Callista. Ich hatte auch kürzlich mal den Hermann Sloth von Callista in einem Talk und der hat da schon einiges mir verraten. Wenn man es jetzt mal so auf den Punkt bringen will, sowohl für denjenigen, der vielleicht Lust hat auf das Produkt, dieses ganz neue oder relativ neue Produkt, aber auch natürlich in Richtung Endkunde. Was macht das so besonders aus deiner Sicht?
Ja, also wir haben es ja so ein bisschen auch auf der Verpackung draufstehen, ne? Also 100% vegan, 0% Tier. Da spielt das ganze Thema natürlich so ein bisschen an in der Hinsicht. Was es total interessant macht, und ich gehe jetzt da ein bisschen tiefer schon in das Produkt ein, ist für mich, also auch für den Verkauf, dass ich sage, ich habe ein veganes Produkt mit einem breiteren Aminosäurenprofil. Und das ist so für uns dieser Knackpunkt, wo wir halt dann auch sagen, also 100% vegan, 0% Tier. So in diesem Zusammenhang, weil das Aminosäurenprofil bioidentisch zu tierischen Proteinen ist. Und das kann man sagen. Und das macht den Unterschied zu den herkömmlichen veganen Produkten aus.
Ja, also ich habe gestern Abend erst in einem Fernsehbeitrag eine Tierärztin gesehen, die hat dann auch über alternative Proteinquellen gesprochen oder vegane Ernährung und sagte ja, vegan, den Hund rein vegan zu ernähren, ohne dann künstliche Zugabe von Taurin und so weiter, das wird eben schwierig aufgrund der Aminosäuren. Das Problem habt ihr dann offenbar nicht und auch gelöst. Aber wenn man jetzt so dieses Thema vegan oder eben auch alternative Proteinquellen sieht, dann ist das natürlich wirklich auch eine Nische, in der wir uns nach wie vor auch bewegen. Was war dann eigentlich der Anstoß zu sagen, wir wollen eigentlich die Nische breiter machen?
Ja, die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, Thema Insekten war auch eine Nische und wir haben gesagt, wir setzen da voll drauf. Man muss ja irgendwie auch schauen, wo geht die Reise hin und wo positioniert man sich selbst am Markt. Und ganz klar ist für uns die Zukunft zu sagen, wir können nicht so weitermachen, wir können nicht das 150. Futter mit Huhn und Reis rausbringen, was auch immer es gibt, was auch alles seine Berechtigung hat. Um Gottes Willen, wollen wir gar nicht drüber streiten. Aber die Zielgruppe verändert sich, die Bedürfnisse verändern sich. Und ganz klar ist es auch so, wie ich eingangs schon sagte, wir müssen zum Thema Nachhaltigkeit auch schauen, wie können wir als Mensch mit unseren Hunden einfach uns auch ein bisschen verändern, uns anpassen an die Zukunft. Und das ist für uns ganz klar zu sagen, es ist jetzt heute natürlich noch eine Nische, aber lass uns weiterdenken. In der Zukunft wird es für uns keine Nische mehr sein.
Und Bert, ihr seid ja schon eigentlich auf einem ganz guten Weg mit den Produkten. Also merkst du schon, was jetzt auch den Vertrieb, den Verkauf betrifft, dass die Akzeptanz sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern sich immer weiter verstärkt?
Ja, absolut. Also was man sagen kann, als wir das Produkt rausgebracht haben, dann haben wir das natürlich publiziert über unsere Marketingkanäle, über Zeitschriften etc. Und was wir gemerkt haben, die stärksten Reaktionen kamen erstmal außerhalb von Deutschland, ganz speziell aus Großbritannien und aus den Niederlanden. Da gibt es eine ganz starke vegane Community, auch gerade was die Hundeernährung betrifft. Und da war das Feedback, wir haben eine Tierärztin kennengelernt, die heißt Dr. Ariel Griffith, vertreibt auch veganes Hundefutter und die hat gesagt, Wahnsinn, dass sich jetzt endlich einer mal getraut hat, das zu machen. Und so nur diese ganzen Erfahrungswerte, die wir dann auch in dem Zusammenhang oder in den Austausch mit ihr so kennengelernt haben, konnten wir natürlich dann auch einsetzen und haben dann auch gemerkt, wie das in Deutschland dann immer mehr publik wurde, an Interesse geweckt hat. Und ja, das ist etwas, was sich gerade tatsächlich sehr, sehr gut entwickelt. Ja, also das geht in die richtige Richtung.
Ja. Marcel, würdest du schon sagen, du hast eben schon mal auch so ein bisschen was gesagt zum Thema Fermentation. Wenn wir uns jetzt angucken, wie normales, konventionelles Protein gewonnen bzw. produziert wird, dann ist da natürlich ein enormer Ressourceneinsatz. Ich brauche viel Wasser, ich brauche viel Fläche, ich brauche entsprechende Futtermittel, die dann das Nutztier ernähren, das dann später im Hundefutter landet. Wenn du da jetzt den Vergleich ziehst und sagst, wie ist dann der Ressourceneinsatz, den ich benötige, um dieses Feedkind-Protein per Fermentation herzustellen?
Ja, wie du es schon eigentlich auch richtig in deiner Frage gesagt hast, deutlich, deutlich weniger. Wir haben einen Einsatz von Wasser, der fast bei Null ist. 98% weniger müssen wir einsetzen. Ja. Wir nutzen keine anderen, wie wir es normalerweise auch bei der Fütterung von Tieren, die wir sonst haben, keine anderen Ressourcen werden eingesetzt, kein Soja, kein Weizen. Also der Einsatz da ist bei Null. Das heißt, wenn wir über den Einsatz von Ressourcen anderer, normalerweise eingesetzter Ressourcen sprechen, ist es fast Null. Das ist einfach verrückt.
Ja, und es lässt sich natürlich auch viel kleinerer Fläche ein entsprechender Output erzielen. Und das unter sehr klinischen Bedingungen. Jetzt hatten wir eben schon mal gesagt, ihr habt einige Auslobungen auch auf der Verpackung stehen. Wenn man jetzt mit diesem Label vegan vielleicht als Endverbraucherin, Endverbraucher gar nicht unbedingt viel anfangen kann, ist es immer günstig in der aktuellen Marktlage damit zu werben oder geht ihr teilweise auch auf andere Vorteile, dass ihr sagt, das ist ja ein Futter, das ist besonders für ernährungssensible Hunde zum Beispiel geeignet?
Ja, genau. Also neben dem Veganen, wo man natürlich drüber sprechen muss, weil das Produkt vegan ist
Ja.
und auch vegan sein darf, was ja total interessant ist, nochmal im Zusammenhang mit dem Aminosäurenprofil, ist es natürlich auch so, dass es ähnlich wie beim Insektenprotein ist, es ist eine alternative Proteinquelle und sie ist hypoallergen. Ja, das heißt, wir können das als Monoproteinquelle einsetzen und Ausschlussdiäten durchführen. Heißt über diese typischen Futtermittelreaktionen, wie jetzt Kratzen, stumpfes Fell oder alles, was der Hund dann ja, für Erscheinungen zeigt, Wesensveränderungen, wenn er eine Proteinunverträglichkeit hat, ist dieses Feedkind absolut einsetzbar. Und ja, es hat noch ganz andere Vorteile. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon Fragen vorgreife, aber
Mach ruhig.
ja, also was wir jetzt auch herausgefunden haben, ist über eine Studie, die in den USA stattgefunden hat, nämlich weil Calista die GRS Registration durchgeführt hat. Das heißt, die müssen da eine 6-monatige Futterstudie durchführen. Das haben die getan an 32 gesunden Beagle. Und die haben die Studie auch 2 Monate verlängert, weil sie einfach noch validere Ergebnisse haben wollten. Und hat man festgestellt, dass dieses Protein neben dieser hypoallergenen Wirksamkeit überhaupt gar keine Auswirkungen auf den Organismus des Hundes hatte. Also sowohl der Output, also der Stuhl, als auch das Blut und alles wurden dann täglich analysiert, auch in Begleitung mit Tierärzten natürlich. Und was man daran festgestellt hat im Stuhl, und das ist hochinteressant an diesem Protein, das muss man sagen, dieses Protein hat eine positive Auswirkung auf das Darmmikrobiom, also das Ökosystem des Hundes, das Verdauungssystem. Und da startet natürlich die ganze Gesundheit. Das ist wie beim Menschen, denn die Gesundheit startet im Darm, sagt man immer so. Also das bringt das ganze Verhältnis wieder in Einklang. Und zudem hat man herausgefunden, dass dieses Protein, ähnlich wie Insekten, eine Proteinverdaulichkeit, also Bioverfügbarkeit von 85% mit sich bringt und eine über 90%ige Fettverdaulichkeit. Das heißt, dieses Protein ist absolut verfügbar in der Verdauung und somit natürlich auch dann hypoallergen, weil ich ganz wenig Stoffwechselabfälle habe.
Ja, also Verträglichkeit ist auf jeden Fall gegeben, Akzeptanz ist gegeben. Die andere Frage ist natürlich auch, Wissenschaftlichkeit ist sehr wichtig. Also ihr arbeitet natürlich auch entsprechend mit dieser Wissenschaftlichkeit. Läuft diese 6-monatige Studie jetzt einfach noch weiter? Also so, dass man dann auch sagen kann, jetzt haben wir Effekte, die wir dann irgendwann nach einem Jahr, nach 2 Jahren ja wirklich auch nachweisen können.
Wir arbeiten da sehr eng mit Calista und mit dem Hermann, den du auch kennst, zusammen. Das heißt, sowohl deren Studienergebnisse, die wir nutzen, die auch weitergeführt werden, sind aktiv und gleichzeitig können wir natürlich auch aus unserer Erfahrung sagen, das Produkt ist jetzt seit Februar bei uns erhältlich im Bereich Trockenfutter. Das heißt, da können wir natürlich auch schon auf Rückmeldungen warten oder haben die auch schon bekommen. Was ich dazu zum Thema Akzeptanz nur sagen kann, was wirklich, wirklich verrückt ist, wir haben noch kein Produkt zurückbekommen, dass das Futter nicht gefressen wurde. Und das hatten wir noch nie und das ist übertrieben gut. Also wirklich, die Akzeptanz ist der Knaller.
Habt ihr dann auch schon mal solche natürlich nicht repräsentativen Tests gemacht, dass ihr gesagt habt, Futter A gegen Futter B gegen unser Futter? Und
Ja.
also kann
Machen wir immer gerne mal.
man.
Auch so ein bisschen Blind-Verkostung,
Ja,
nenne ich es
ja.
mal. Wir alle haben Hunde oder sind mit Hunden in der Familie groß geworden. Und das heißt, solche Tests, nennen wir sie Tests, aber sowas machen wir immer vorher. Also da bin ich auch jemand dabei. Wir selber haben einen Hund, der fast gar nichts frisst und der liebt das Mikrobell. Also der ist verrückt da drauf. Und das war am Anfang wirklich, wie du gesagt hast, so ein bisschen Blindverkostung und der ist sofort auf das Futter draufgegangen und das ist schön zu sehen. Und Akzeptanz ist wirklich, wirklich gut.
Ich würde zu dem Thema Akzeptanz noch was sagen.
Ja.
Ich habe mir das Aminosäurenprofil natürlich in der Breite mal angeguckt und dann mit der Tierärztin aus UK, mit der Arielle, darüber gesprochen und hat sie gesagt, ja, da ist was ganz Besonderes drin und das schließt auf die Akzeptanz zurück. Dieses Protein besteht aus den verschiedenen Aminosäuren und die Aminosäuren kommen in verschiedenen Höhen vor, sage ich jetzt mal so ganz plastisch. Und was da drin sehr hoch vorkommt, ist L-Glutaminsäure. Und wir kennen alle Glutamat, Geschmacksverstärker. Und das, ich sage jetzt mal, natürliche Pendant dazu ist die Aminosäure L-Glutaminsäure. Und die ist unfassbar hoch und die sorgt für diesen Umami-Taste.
Ja.
Soja, also Sojasauce, Parmesan, Tomaten, die haben alle Umami. Und das ist wirklich sehr, 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 ein sehr, sehr großer Booster für die Akzeptanz, weil ich einen natürlichen Akzeptanzbringer darin habe, nämlich diese L-Glutaminsäure. Und deswegen wird es so gut gefressen.
Sehr gut. Also das heißt, ich müsste gar nicht mehr zum Japaner gehen, sondern ich könnte auch
Ja,
zu einem Futter greifen.
also Leute haben es probiert und sagen, es schmeckt. Mhm. Ja, ja. Also ich aber darüber kann man diskutieren.
Ja, ich habe auch schon, ich meine, wenn man über die Interzoo so geht, wird einem ja an jedem dritten Stand auch irgendein Snack angeboten, den man auch selbst, weil genau. es eben natürlich ja. dann Humanqualität ja. ist, zu sich nehmen kann. Das habe ich dann das ein oder andere Mal auch schon mal gemacht. Jetzt nochmal zurück zur Wissenschaftlichkeit. Wie wichtig ist das eigentlich für euch auch in der Ansprache möglicher Distributionskanäle oder Vertriebskanäle, aber auch in Richtung Endverbraucher, dass ihr sagen könnt, approved by, also wir haben da wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann auch entsprechend herangezogen werden können.
Also für mich ist das unfassbar wichtig, wenn ich jetzt über den Vertrieb spreche, weil natürlich ja alternative Proteinquellen, das ist was Neues, das ist nur so noch nicht da gewesen. Man weiß vielleicht, was es ist, man hat selber noch nicht ausprobiert. Also es herrscht natürlich eine gewisse Zurückhaltung, gegen die dann ich auf meiner Position natürlich was tun möchte. Und wenn ich dann wissenschaftliche Daten habe, die ich belegen kann, die das, also das ist schwarz auf weiß, dann ist es natürlich was, was ich einsetzen kann, was ich dann auch im Marketing einsetzen kann und was wir auch richtig transparent einsetzen möchten. Einfach um dieses Skrupel, ich weiß nicht, ob es Skrupel ist, aber diese Zurückhaltung vielleicht beim Halter zu entkräften, sage ich jetzt mal. Weil natürlich ist es enorm wichtig und da sind wir auch echt froh, dass Calista uns da zur Seite steht und dieses alles mit uns zusammen macht und diese Ergebnisse zur Verfügung stellt. Also ja, es ist unfassbar wichtig, dass wir das haben und dann auch mit den Leuten darüber diskutieren können. Weil auf welcher Basis diskutiert man sonst? Ja. Das macht es schwierig, wenn ich es nicht hätte. Mhm. Muss man fairerweise sagen, ist ganz einfach so.
Ja. Ja, und es gibt natürlich Rückfragen. Also gerade beim Thema, wann was neu ist. Und gerade wir Deutschen stellen viele Rückfragen, was auch wichtig ist. Und nur so kannst du natürlich auch auf einer gewissen Ebene das Ganze auch erklären.
Ja, jetzt ist natürlich... kann ich mir vorstellen, auch wenn man ein solches neuartiges Protein einsetzt, das allein schon in Richtung Produktion eine Herausforderung. Also gibt es da irgendwelche spezifischen Dinge, die ich beachten muss, im Gegensatz jetzt zu der Verarbeitung von Frischfleisch?
Ja, natürlich. Ich kann das Beispiel bei unserem Nassfutter gerne dir erklären, weil das war eine Herausforderung. War die Herausforderung, Nassfutter zu kreieren, was wir ja jetzt auch haben, was eine Textur, was eine Festigkeit bekommt, dass es einfach auch erstmal optisch aussieht, gefressen wird. Und das war beim Nassfutter schon auch, da haben wir lange gezittert bis in die Nacht hinein, ich glaube halb drei, 4 Uhr morgens. Ja. Vielleicht war ich eher eingeschlafen als du, aber auf jeden Fall, das war die Herausforderung wirklich. Und das ist uns top gelungen. Unser Nassfutter übrigens auch mit einer Pilzmischung dabei, was auch so gar nicht am Markt aktuell gibt.
Das hat das Ganze noch ein bisschen schwieriger gemacht.
Aber auch schöner. Und also, das war wirklich eine Herausforderung beim Thema Nassfutter, so ein Produkt zu produzieren.
Aber inwiefern? Einfach was die Stabilität...
Ja, Konsistenz, Stabilität, Textur, dass es einfach wie ein Nassfutter aussieht.
Ja. Und wir wollen ja keine chemischen Stabilisatoren oder sowas zum Einsatz kommen lassen.
Ja.
Ja, deswegen war das im Zusammenhang mit den Pilzen schon eine Hausnummer, aber es hat dann funktioniert. Ja.
Jetzt haben wir natürlich in der Politik auch immer, aber auch in der Breite der Öffentlichkeit, irgendwelche Diskussionen, die kreisen darum, darf ich das vegane Schnitzel als Schnitzel bezeichnen und so weiter. Merkt ihr schon, seit das alles so im Gange ist, so die letzten Monate, dass sich da dadurch irgendwas geändert hat oder hat das gar keinen Einfluss?
Nee, also ich glaube in der Hinsicht, weil unser Produkt sieht nicht aus wie ein Schnitzel, ob das gut oder schlecht ist, kannst du sagen, aber nein, das hatte da überhaupt gar keinen Einfluss, da kam auch kein Feedback irgendwie, ob das jetzt bei uns anders heißen muss, weil, nein.
Ja. Ich würde es eher sagen, andersrum. Also die Leute, die sich dafür interessieren, hat es nochmal motiviert, sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen.
Ja.
Also die Presse hat uns da vielleicht, wie viele denken würden, nicht eher ein Schnippchen geschlagen, sondern uns vielleicht auf der anderen Seite auch ein bisschen unterstützt, weil Leute, die ja vielleicht kurz davor waren, sich für sowas zu entscheiden, vielleicht nochmal gesagt haben, ach guck mal, jetzt geht da wieder eine Diskussion los, ich denke nochmal drüber nach. Hatte ich so das Gefühl. Also,
Ist euer Produkt dann wirklich auch die Lösung für diejenigen, die sagen, ja, ich übertrage eigentlich meinen Ansatz der humanen Ernährung eben auch aufs Tier? Also ist das schon der Türöffner auch in der Vermarktung?
Ja. Und wie der Bert eingangs auch sagte, bei wirklich Veganern oder Menschen, die sich fleischlos ernähren, können ja auch mal so rumsprechen, man muss ja nicht Veganer sein, du kannst dich auch nur fleischlos ernähren, ist es wirklich mit jedem, den du sprichst, die sagen, das ist die Lösung für uns, weil so können wir unseren Hund gesund ernähren, ernährungsphysiologisch sinnvoll ernähren. Ich kann meine Ernährungsweise anpassen auf meinen Hund und ja, definitiv ist das ein Punkt, wo wir die Bestätigung bekommen.
Ja, jetzt haben natürlich manche Hundehalterinnen und Hundehalter, das ist bei Katzen schon deutlich anders, aber bei Hunden haben manche natürlich auch einfach ein bisschen Manschetten davor, die Futterumstellung zu machen, weil das immer ein bisschen komplexer ist, länger dauert und so weiter. Wie sind da eure Erfahrungswerte? Einfach ja ganz regulär vorgehen, wie bei jedem anderen Hundefutter, bei jeder Umstellung auch?
Ja, definitiv auch unsere Empfehlung, egal, nimm dir die Zeit, nimm 10 bis 14 Tage dir Zeit, stell langsam um, tut dem Hund nur gut, anstatt du von heute auf morgen es machst. Es gibt immer mal wieder Fälle, gerade auch wir bieten unsere Beratung an, wo wir über sowas sprechen, wenn es wirklich akute Probleme sind durch Futtermittelallergien oder Unverträglichkeiten, wo auch mal eine knallharte Umstellung sinnvoll ist.
Aber dann ist es ja eh schon so schlimm bei dem Hund.
Dass du es machen musst.
Dass ja. du es machen
aber
musst.
Aber jede Umstellung sollte dann erstmal, gibt dem Hund die Zeit.
Ja. Ist es auch, wenn wir jetzt mal auf die Verfügbarkeiten des Proteins schauen, ihr hattet eben schon mal gesagt, das wird halt nicht mehr, was da in der Schlachtung Richtig. Anfällt. Gleichzeitig haben wir ja auch den Eindruck, dass immer mehr exotische Proteinquellen dazukommen. Dann war es eine Zeit lang das Pferd als etwas exotischere oder sagen wir mal singuläre Proteinquelle. Aber man hat ja so den Eindruck, es wird immer kleinteiliger. Also irgendwann sprechen wir vielleicht über das Krokodil oder ich weiß es nicht worüber. Also ist da nicht irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht? Weil irgendwann ist eben die Frage, wo kriege ich dann dieses exotische Protein?
Ja, welches Tier willst du dich noch stürzen?
Ja.
Entschuldigung.
Und ist es verfügbar?
Ist es verfügbar? Das würde ich schon ansprechen. Es ist nicht mehr verfügbar. Also unterhalte ich mit anderen Kollegen am Markt und da kriegst du ja schon die Rückmeldung, dass bestimmte exotische Quellen, Proteinquellen, Fleischquellen, die in den letzten Jahren zum Einsatz kamen, gar nicht mehr in der Menge verfügbar sind. So, dann können wir natürlich auch wieder über das Thema, wie werden denn überhaupt diese Fleischquellen, diese Tiere gehalten. Also das ist ja auch so ein Punkt. Weißt du, wo die herkommen? Ist alles schwierig. Massentierhaltung bin ich definitiv kein Freund von. Muss jeder für sich selber natürlich einschätzen, das Thema. Aber auch das spielt ja eine Rolle bei uns Menschen. Und deswegen ist das Thema alternative Proteinquellen auch dahingehend eine Lösung für viele.
Ja, jetzt ist natürlich das Thema alternative Proteinquellen ein wichtiges, auch in Sachen Nachhaltigkeit, ohne dass wir jetzt irgendwie Greenwashing betreiben oder zu sehr in diese Nachhaltigkeitsschiene gehen. Die andere Frage ist natürlich, das wird auch immer wieder abgefragt, also ich habe dann auch Zahlen gesehen des Allensbach-Instituts und daraus ging dann schon hervor, wir haben dieses Corona-Hoch auch erlebt in Bezug auf die Akzeptanz von Alternativen, dann ging es wieder ein Stück weit bergab. Wie ist da so eure Erfahrung? Wird Nachhaltigkeit dann eher auch so dem Blick auf den eigenen Geldbeutel ein Stück weit untergeordnet? Oder?
Du merkst natürlich schon so ein bisschen, dass Leute mehr drüber nachdenken, was auch komplett nachvollziehbar ist, aktuell in unserer wirtschaftlichen Situation, die wir haben, alles richtig. Aber deswegen finde ich, ist es noch viel mehr unsere Herausforderung oder unsere Aufgabe als Hersteller zu sagen, wir müssen es viel mehr noch in die Menge reinbekommen, noch viel mehr zeigen, dass Nachhaltigkeit vielleicht auch für den kleinen Geldbeutel möglich ist. Das ist unsere Herausforderung. Da müssen auch noch einige andere mitmachen. Aber ich glaube, wir haben ein paar Ideen, wie wir es hinkriegen werden.
Ja, da bin ich schon. Das muss ja erschwinglich sein halt. Ja. Das ist das. Also die Alternative muss genauso erschwinglich sein wie das herkömmliche Protein. Das ist halt der Punkt, den du anschneiden wolltest. Aber wenn man sich mal eine andere Zahl anguckt, zum Beispiel vom BML, dann ist es so, dass von 2020 bis 2024 39% mehr der deutschen Bevölkerung Alternativen zum Fleisch erwerben. Ja, also es gibt schon da 40% der Bevölkerung, die sagen, okay, ich nehme jetzt auch mal die Alternative. Was die dann kostet oder nicht, ich weiß nicht, welche Alternative das ist, aber der Wille dazu, ist da. Unabhängig vom Geldbeutel, der scheint ja da zu sein.
Aber da, das ist wirklich nochmal eine spannende Diskussion. Wir führen auch alle 2 Jahre eine Haustierstudie durch. Da haben wir in der letzten Befragung auch wissen wollen, was ist euch eigentlich wichtiger? Eben der Blick auf nachhaltige Lösungen oder eben das Portemonnaie? Und rauskam eigentlich, es wären durchaus auch einige, also eine nennenswerte Anzahl an Menschen bereit dazu, mal was Neues auszutesten, wenn gewährleistet ist, dass das Alternativprodukt eben nicht teurer ist. Und das ist natürlich noch die Herausforderung. Aber da bin ich mal gespannt, welche Lösungsansätze ihr da eben bereithaltet, auch für die Zukunft. Jetzt ist natürlich auch immer so dieses Thema, das habe ich auch schon mit Hermann Sloth diskutiert, wenn man auf Proteine aus dem Labor blickt, zunächst mal so von außen und man hat gar keinen Plan und gar keine Ahnung davon, dann kommt immer irgendwie so, schwingt so ein bisschen mit, dieses Thema Laborfleisch oder dieses Thema, da ist irgendwas, was künstlich erzeugt wird. Wie geht ihr damit um? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass auch Analogien aus dem Lebensmittelbereich helfen, weil er hat mir das so ein bisschen anschaulicher auch erklärt anhand des Prozesses des Bierbrauens. Und spätestens, wenn du dabei bist, denkst du, okay, das ist ja doch ein natürlicher Prozess.
Ja, ich glaube, das kannst du gut erklären, Thema Fermentation.
Das ist halt das Thema Fermentation. Und wir müssen nur darüber sprechen, über Sauerteig, Joghurt, Sauerkraut. Das sind alles Fermentationsprozesse.
Ja.
Und wenn man das von der Seite angeht mit dem Endverbraucher, der dann die Rückfragen hat oder der sagt, ich weiß nicht, lab-grown, also ne, vielleicht aus dem Labor, dann sage ich immer, ja, es ist eine Fermentation und die kennt ihr und die findet bei euch zu Hause auch wahrscheinlich täglich statt. Also so fremd ist das nicht, gerade jetzt speziell dieses Protein, wie es aus der Herstellung kommt. Deswegen ist dieses Thema eigentlich sehr einfach. Einfach vielleicht nicht, einfach ist das falsche Wort, aber man kann da schon gut drüber sprechen, weil die Fermentation halt überall vorkommt. Also sie ist ja den Leuten bekannt.
Ja, und der eine oder andere macht dann sogar sein Kimchi selbst
ja, zu Hause. Ja, genau, es ist fermentiert.
Es ist letztendlich ja, genau. Ja, nichts anderes.
Ganz genau.
Richtig. Ja. Nur das natürlich mit dem Unterschied, ihr das wirklich unter ja, Laborbedingungen macht. Das heißt, das hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Endqualität
des Produkts. Richtig, ja. Schwermetalle, Antibiotika, alles, was man so an negativen Belastungen von herkömmlichen Proteinen hat, ist ja völlig ausgeschlossen. Es wächst in so einer sauberen Umgebung heran, dass auch das völlig auszugrenzen ist.
Es wächst heran. Wie lange dauert es denn in der Produktion, bis man dann wirklich eine entsprechende Menge an diesem Feedkind-Protein hat und lässt sich es auch skalieren? Also angenommen, ihr werdet jetzt plötzlich mit eurem Produkt den deutschen Markt erobern und überschwemmen, was wünschenswert ist für euch, aber lässt sich das auch einfach so in die Höhe bringen?
Auch das kannst du besser beantworten.
Ja, absolut. Ich habe mit Hermann da schon sehr oft drüber gesprochen und er hat mir gesagt, die können da in der Produktion 20.000 Tonnen im Jahr herstellen. Also es ist absolut skalierbar und auch immer wieder nachproduzierbar, weil diese Fermentation an sich, wie die jetzt funktioniert, ist ja, dass einfach ein Bakterium gefüttert wird mit Nährstoffen, veganen Nährstoffen. Da den riesigen Fermentor, das sind Rohre, die haben so 2 Meter Durchmesser, diese Biomasse durchgeführt wird in einem ständigen Produktionsprozess, die dann nachher getrocknet wird zu einem Proteinpulver. Ganz, ganz, ganz bildlich jetzt gesprochen. Ja. Das ist natürlich, dass viel mehr passiert da, ja. Aber das ist das so, wie der Hermann mir das immer erklärt oder wie es dann einfach für jemanden zu verstehen ist. Einfach ein Bakterium, was tatsächlich aus Thermalquellen kommt. Ja, also dieses Bakterium, wenn man normale Fermentation startet, bräuchte man ja Zucker oder eine Milchsäure oder sowas. Aber auch das brauchen wir gar nicht mehr. Oder Soja als Energiebringer haben wir alles gar nicht mehr. Das heißt, also für dieses Protein ist überhaupt gar keine Ressourcenverschwendung oder Ressourcennutzung mehr notwendig, weil ich wirklich ein Bakterium nehme, was aus Thermalquellen kommt, aus England. Das ist ganz einfach so. Und das wird gefüttert mit Nährstoffen in den Fermentor gebracht und hinten raus entsteht ein Proteinpulver. Gut, wie also, bei Insekten. Also absolut skalierbar und keiner muss sich Sorgen machen, dass er kein Mikro mehr bekommt.
Ja. Und eine schöne internationale Koproduktion mit den Bakterien aus England und der Produktion in Holland und eben auch entsprechend dann euch in Deutschland. Der Hermann Sloth, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sagt er auch, da gibt es eigentlich überhaupt keine MHD-Problematik bei diesem Feedkind-Protein.
Richtig. Also das ist so, klar, wenn wir es natürlich einsetzen im Trockenfutter, im Nassfutter, im Snack, dann müssen wir natürlich nachher MHD draufschreiben, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja. So, das sind dann 18 Monate beim Trockenfutter, beziehungsweise 24 Monate beim Snack oder beim Nassfutter. Aber das ist, glaube ich, für jeden normal gängig und auch möglich, so ein Produkt einzusetzen, zu verkaufen, zu füttern, wie auch immer.
Ja, ich habe eben schon mal gesagt, das ganze Thema ist auch in gewisser Weise eine Generationsfrage, wie offen ich dem Ganzen gegenüber bin. Welchen Einfluss hat das denn schlussendlich auch auf so Themen wie Kaufkraft, aber auch Zielgruppen? Orientierte Bewerbung, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr auch sowohl in der Direktvermarktung entsprechende Wege geht, aber auch bei der Auswahl möglicher Vertriebskanäle und wie man sie unterstützt.
Richtig. Es ist natürlich so ein bisschen abhängig, wie offen bist du für das Thema Gesundheit, gesunde Ernährung etc. pp. Aber selbstverständlich aus unserer Sicht und auch die Dinge, die wir vorher analysiert haben, ist es natürlich die Generation, die eher jünger ist, die jetzt herankommt, die jetzt unter 18 ist, die jetzt Mitte 20 ist, also die das Thema vegane, fleischlose Ernährung sich mit beschäftigt, gesunde Ernährung, die ist viel, viel größer für uns und wird auch noch größer wachsen, wird noch größer werden. Und das ist die Generation, die wir ansprechen. Aber es gibt auch genügend Beispiele, wenn wir über die ältere Generation sprechen, die sich auch natürlich mit dem Thema gesunde Ernährung, wie werde ich im Alter gesund bleiben können, beschäftigt. Also es ist nicht nur die junge Generation.
Also ihr habt verschiedene Personas, die ihr da angehen könnt, weil ansonsten hätte ich dann auch gedacht, aus klassischer Sicht des alteingesessenen Einkäufers eines Franchise-Liebers, einer Systemzentrale, der denkt dann natürlich erstmal, wo sitzt die größte Kaufkraft? Also das ist natürlich dann auch, oder wo ist die größte Zielgruppe?
Ja, die größte Zielgruppe ist die jüngere Generation, klar. Die ist da und die wird größer werden. Also das Thema,
sie wird auch an Kaufkraft gewinnen.
Ja, genau. Wie geht's weiter? Also, ist das das?
Ja. Und dann positioniere ich mich lieber jetzt schon.
Ja.
Die wissen, dass wir da sind, anstatt wenn ich merke, oh, da ist Kaufkraft und mach's dann hinterher. Ne? Also, ja, deswegen.
Aber schon vor Jahren war eigentlich so das Thema, das habe ich auch schon mal mit verschiedenen Herstellern diskutiert, auch teilweise Hersteller, die unterschiedlichste Produktranges abdecken und dann eben auch irgendwann angefangen haben mit alternativen Proteinquellen oder mit eben vegetarischen Futter auf Pflanzenproteinbasis. Da gab es oftmals so die Diskussion, braucht der Zoofachhandel eigentlich so eine Art grüne Ecke, in Anführungszeichen, oder braucht man da einen speziellen Bereich? Jetzt ist eure Produktrange ja auch gerade bei diesem neuen Produkt noch nicht so groß. Denkt ihr, dass es im Zusammenschluss, im Schulterschluss mit anderen Produkten, mit anderen Marken und Herstellern gut funktioniert?
Ja, würde ich gerne auf das Thema grüne Ecke eingehen. Ich habe gestern auch noch im Auto eine alte Folge von euch gehört und da hat ein Kollege auch gesagt, das Wort Ecke ist ja schon, sagt es von sich alleine schon, da bist du in der Ecke. Nein, wir müssen das Thema, müssen das Thema viel größer denken. Also es darf nicht eine Ecke sein, es darf nicht eine grüne Ecke sein. Das Thema alternative Proteinquellen muss für uns alle normal sein. Deswegen bitte ich alle, die auch diesen Podcast heute hören, so zu denken und auch so offen zu sein für die Zukunft, weil wir können nicht nur eine Nische haben, wir können nicht nur ein Produkt als Alternative haben, sondern es muss für jeden normal sein, zu sagen, ich kaufe das Produkt, ich kaufe das Produkt, ob wir mit oder ohne Fleisch. Es kann auch eine Mischfütterung werden, das ist ja auch mal ein Konzept, wo man drüber nachdenken könnte. Also deswegen darf es keine Ecke sein und der Fachhändler sollte hinsichtlich 26 so offen sein, zu sagen, ja, das ist für mich ein Produkt, was ich definitiv dabei haben muss.
Das werden wir mit Sicherheit auf der Interzoo auch sehen an Produkten, an Trends aus verschiedenen Häusern. Und ich erinnere, dass ich in einem Talk einerseits mit Hermann Sloth, aber auf der anderen Seite auch mit der Frau Neitzel von Prombix, sie beide eigentlich sich nachher einig waren, dass sie gesagt haben, eigentlich dürfen wir in ein paar Jahren gar nicht mehr über alternative Proteinquellen sprechen, sondern es ist selbstverständlich.
Normal. Genau, das ist normal. Das ist auch meine Meinung.
Das ist unser Ziel.
Ja, das muss so sein. Es muss so sein.
Ja. Wir sprechen ja auch jetzt nach 10 Jahren ganz normal über Insekten.
Ja. Für uns.
Das ist normal.
Ja, ist es keine Alternative mehr oder nur eine Nische, sondern wir haben über 50 Produkte auf Basis von Insekten, Protein und Fett im Einsatz, weil es einfach normal für uns ist. Und das Gleiche wird auch beim Thema mikrobielles Protein so sein. Das sage ich dir heute schon.
Gut, also das ist schon mal eine Ansage auf jeden Fall. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen, haben wir uns mit den Zielgruppen beschäftigt, die für euer Produkt, für die eure Marke in Frage kommen. Wenn man jetzt mal schaut auf die Vertriebskanäle, wie ist euer Produkt derzeit verfügbar und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich auch für die Vermarktung? Sagt ihr, das ist eher ein Thema, das muss in der Beratung am POS stationär gespielt werden? Das ist ein Thema, das kann ich online super umsetzen. Braucht es dafür intensive Beratung? Wie sind da bisherige Erfahrungswerte?
Ja, also online ist es sowieso gut platziert, weil wir arbeiten sehr viel mit Blogtexten. Die Infos, die wir bekommen, auch diese wissenschaftlichen Unterlagen, die wir haben, die verarbeiten wir dann in Blogtexte und die ganzen Informationen stehen zur Verfügung. Wir machen Videos, wir machen zum Beispiel, habe ich jetzt mit dem Hermann den ersten gemacht und da wird es im Januar den nächsten geben, einen kostenlosen Infoabend per Teams oder Zoom oder was auch immer. Und dann kann man sich einmelden und Hermann und ich erzählen darüber. Am Ende gibt es noch eine Fragerunde, einfach um da alle Kanäle bedienen zu können. Und ja, wo wir es stark sehen auf dem Markt, wie ich eben schon gesagt habe, ist in Niederlanden und in UK. In Korea ist das Produkt unterwegs. Ja, das ist, da ist eine mega Nachfrage, die stehen eh total auf alternative Proteinquellen, sind da in ihrer Denkweise auch, was damals die Insekten angeht, schon ein Stück weiter. Und ja, wie sehe ich das Ganze im Handel? Ich glaube, es ist beratungsintensiv. Mhm. Ja, absolut.
Ich weiß nicht, ob ich dazu viel verrate, aber wir haben auf jeden Fall das Glück, dass wir in 26 einen großen Partner gewonnen haben in Deutschland, den ich wahrscheinlich auch namentlich hier nennen darf mit der Zooma, die das Produkt oder die Produkte auch so wie wir sehen, dass es in den Handel rein muss, in den Fachhandel rein muss. Hier werden wir auch Beratungskonzepte aufbauen, dass auch wirklich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf der Fläche einfach wissen, was das Produkt kann, warum es so gut ist. Da ist der Wert auch mit dran, dass da auch was für entwickelt wird, dass einfach auch so ein Produkt in der Fläche da ist und verfügbar ist, wie ich gerade schon sagte, nicht in der Ecke, sondern präsent da ist.
Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wie ist so eure Einschätzung, was jetzt ländlich, urban betrifft? Gibt es da große Unterschiede oder sagt ihr, inzwischen leben auch auf dem Land die veganen Hundehalterinnen, die genauso bereit dazu sind, diese Produkte zu kaufen?
Kann ich was zu sagen. Wir haben so ein paar Testmärkte auch in Deutschland gemacht. Und wenn wir Testmärkte gemacht haben, dann war das Berlin, Hamburg, München, Köln etc. Natürlich die urbanen Gebiete, weil dort das Thema fleischlose Ernährung natürlich nochmal aufgrund der Universitäten, sage ich jetzt mal, also die vielleicht jüngere Bevölkerung oder sich die Leute dort mehr aufhalten, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Was wir aber auch feststellen ist, wenn ich mit Händlern spreche, die so ein bisschen außerhalb von den Städten sind, Da wird das Thema langsam auch total interessant, weil die städtischen Flächen, die sind natürlich zu, Wohnraumknappheit etc. und auch vielleicht eine Frage des Preises, dass die Familien dann eher aus den Städten rausgehen und auch um die Städten herum mittlerweile die Nachfrage in den ländlichen Gebieten doch ansteigt, weil die Leute halt, ich will es jetzt nicht Landflucht nennen, aber aus den Städten mit den Familien rausziehen und auch dort das weiter in die Breite geht. Aber ja, den Unterschied merkt man jetzt schon, aber wenn wir so in die Diskussion einsteigen, dann ist das, was sich wie so gerade ein bisschen entwickelt, dass das auch aus den Städten doch rausgeht.
Also Speckgürtel, gut, ja. Das sollte dann jetzt eher vegan sein, aber ja. Dementsprechend ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, in diese Bereiche zu gehen.
Ja,
vielleicht auch nochmal kurz zum Thema Preis oder Preispunkte. Du hast eben schon mal gesagt, da seid ihr auch dran zu gucken, wie ist das Produkt oder auch neue Produkte, die kommen werden, wie sind die zu positionieren. Mal einen Blick in die Zukunft. Ihr habt eben schon mal sehr viele Blicke und in die Zukunft geworfen und auch so ein bisschen Postulate für den Fachhandel aufgestellt, was Listungen betrifft. Aber wenn man jetzt so in die Zukunft blickt und sich die Preisentwicklung anschaut, werden wir da wirklich irgendwann pari sein, dass man sagen kann, wir haben da Produkte, die sind genauso mit jedem anderen Premium-Produkt vergleichbar?
Das ist das Ziel und das ist das, was aus meiner Sicht sein muss. Du kannst nicht ein Produkt verkaufen, was teurer dann ist als das herkömmliche Fleischprodukt. Mhm. Das ist unser Ziel, das ist auch unser Plan. Das ist natürlich so ein bisschen auch abhängig, ja, was machst du, wie viel kannst du verkaufen? Also das ist auch so ein Punkt. Wir haben das Jahr gebraucht, um zu gucken, wie können wir uns positionieren, wie können wir das Produkt auch rausbringen. Aber unser Ziel ist ganz klar, auch im nächsten Jahr zu sagen, wir brauchen mehr Produkte. Wir brauchen Produkte, die nicht teurer sind, die gleichpreisig sein müssen, um die Akzeptanz noch stärker für den Endkonsumenten hinzukriegen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also ihr plant dementsprechend, das höre ich auch raus, nicht nur in Sachen Preise, sondern eben auch in Sachen Produkte, ja, nochmal neue Varietäten. Wie schaut es aus? Ich meine, ein weiterer Trend derzeit sind natürlich diese ganzen Futtermittel, aber auch Snacks, die einen Zusatznutzen bieten. Jetzt seid ihr natürlich schon mal ganz gut aufgestellt in Sachen Hypoallergen beziehungsweise eben auch für Unverträglichkeiten geeignet. Aber wie sieht's aus? Plant ihr schon in so eine Richtung, was Gelenke oder was auch immer Zahnpflege betrifft?
Gute Frage. Ich will natürlich nicht zu viel verraten. Also erstmal, wir haben in dem Bereich schon ein sehr großes, breites Sortiment. Also wir haben damals schon vor, ich glaube auch im Bereich Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte vor 6-7 Jahren angefangen, in unserer eigenen Produktion, in unserem kleinen Labor auch viel zu testen, herauszufinden. Und alle unsere Produkte, die wir im Bereich Ergänzungsfuttermittel und Pflegeprodukte haben, Stand heute, sind auf dem Thema Insektenprotein und Insektenfett, weil wir einfach auch da den Vorsprung im Bereich der Wissenschaft haben. Also wir bringen keine Produkte auf den Markt, wo wir vorher nicht wissen, die haben Nutzen, die müssen Nutzen haben. Also wir machen kein Marketingprodukt oder was auch immer, sondern die müssen für den Hund oder für die Katze
eine Funktionalität
haben. Ja. Die müssen sinnvoll sein. Und so sind wir an die Sache rangegangen. Das heißt, wir haben natürlich schon ein sehr breites Spektrum an Produkten. Heißt nicht, dass es nicht noch Produkte gibt, die noch sinnvoll sind und die nachher zukommen müssen. Lass uns dann auch mal ein bisschen ausprobieren und da wird im Jahr 26 noch ein bisschen was dazu kommen, weil das Thema muss natürlich auch da sein und es ist da und es wird auch kommen.
Gut, also werde ich aufmerksam weiter beobachten und sicherlich werden wir es in der Fachpresse sehen und auch auf der Website sehen, was sich dann eben noch entsprechend tut. Wenn es jetzt darum geht, diese ganzen Ansätze zu verpacken und zu kommunizieren und wirklich an den Endkunden, die Endkundin ranzubringen, wie funktioniert dann dieses Storytelling? Ihr habt eben schon mal gesagt, ihr wollt auch vertriebsunterstützende Mittel, Materialien zur Verfügung stellen. Wie ist euer Weg ins Herz des Endkunden und letztendlich auch an den Geldbeutel des Endkunden?
Meinst du hinsichtlich das Produkt, wie wir es erklären? Oder?
Also eigentlich, welche Möglichkeiten es da gibt. Normalerweise lieben natürlich Endkonsumentinnen und Konsumenten, aber auch der Fachhandel, möglichst wenig Schlagworte, sodass ich sofort verstehe, darum geht es, das sind die USPs des Produkts. Was habt ihr da so in petto?
Jetzt bezogen auf Mikrowell oder das, was kommt?
Mikrowell.
Ja, das, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ne, das steht ja groß auf der Verpackung drauf, dieses 100% vegan, 0% Tier. Das ist eigentlich das, worum es uns geht. Mhm. Ja, und dass die biologische Gleichwertigkeit zum fleischlichen Protein da ist. Mhm. Und das steht auch vorne auf der Verpackung eigentlich drauf. Und das ist das, wo wir gesagt haben, das ist das, worum es uns bei Mikrowell geht. Also ich habe ein Aminosäurenprofil und ein Nährstoffprofil in einem veganen Futter, was die gleiche biologische Wertigkeit hat wie die herkömmlichen Proteinquellen. Mhm. Und ich glaube, das sind nicht viele Schlagwörter. Das ist einfach, also ich habe ein veganes Futter mit alle Nährstoffen und allen Aminosäuren, die der Hund braucht, damit er ohne Zusätze ernährt wird.
Und wie ist euer Ansatz? Sicherlich ist es für Großkonzerne leichter, die ein entsprechendes Marketingbudget, eine Marketingpower haben. Ihr setzt da sicherlich auf einen ja, organischen Aufbau, auf ein organisches Wachstum, was so mit der Zeit durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch noch befördert wird.
Ja, also wir haben keinen Investor oder so im Rücken, der sagt hier nochmal 10 Millionen und gib Gas, sondern das machen wir, wie du schon gesagt hast, alles aus der eigenen Portokasse. Also wir müssen wirklich dran arbeiten. Wir müssen, auch deswegen danke, dass wir heute hier sein dürfen. Ja. Wir wollen solche Produkte einfach erklären, auch jedem erklären. Und deswegen versuchen wir, so viel es geht, auch im Bereich PR zu machen. Und wie gesagt, wir bieten telefonische Beratung an, wir versuchen viel über Blogtexte zu machen, Videos sind wir dran, dass wir da noch viel mehr machen, das, was der Bert auch gesagt hat, diese Infoabende für jeden, der ist für jeden kostenlos, also jeder kann sich da reinklicken und einfach Fragen stellen, zuhören, das wollen wir noch im Jahr 26 viel mehr machen, weil wir müssen und wir wollen das Produkt erklären. Ich glaube, dass es einfach zu erklären ist, wenn man es verstanden hat, ist es verständlich, aber wir versuchen, so viel es geht, einfach jedem das Produkt zu zeigen und zu erklären.
Könnten da auch nochmal in Zukunft Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, du hast eben schon mal die Tierärztin in England angesprochen, aber könnten gerade so beispielsweise Veterinäre auch eine Möglichkeit sein, weil die sind natürlich eigentlich auch immer auf der Suche nach.
Also wir haben eine Koryphäe kennengelernt. Ich spreche jetzt über ihn, das ist Dr. Andrew Knight. Den kann man gerne mal auf LinkedIn oder auf den anderen sozialen Kanälen mal verfolgen. Und der Dr. Andrew Knight, der ist in der ganzen Welt unterwegs und Mexiko ist Thailand, Australien, der reist um die ganze Welt und gibt Talks zu veganer Ernährung für Hunde und Katzen. Und Andrew haben wir kennengelernt über den Hermann damals und Andrew habe ich dann mit telefoniert und habe ihm erzählt, was wir gemacht haben und er sagte sofort, schick mir alles dazu, was du hast und mach mir kleine Muster. Und er ist jetzt immer mit einem Köfferchen auf der ganzen Welt unterwegs und wenn er dann da seine Talks hält, dann spricht er über unser Futter und gibt auch mal ein paar Proben raus und erklärt es ein bisschen, was eine alternative Proteinquelle ist. Und der ist absolut wertvoll. Der ist klasse.
Ja. Und wir waren vor ein paar Wochen in den Niederlanden auf einer veganen Konferenz, wo es nur über das Thema ging und konnten auch unser Produkt vorstellen, erklären. Auch die beiden angesprochenen Tierärzte, die Bert genannt hat, waren da, haben auch nur über das Produkt gesprochen. Da waren ganz, ganz viele Tierärzte, gerade aus Westeuropa. Und mit allen konnten wir sprechen. Und alle waren eigentlich von dem Produkt, wie du es gerade gesagt hast, Bert, angetan. Ja. Das sind so Dinge, wenn du wirklich mit den Leuten sprechen kannst, mit Tierärzten, die Ahnung haben von solchen Produkten oder sagen, das macht Sinn, dann ist es natürlich, wie du es auch gefragt hast, einfach für uns eine Chance, das zu nutzen und zu erklären.
Also sowohl im Inland als auch im Ausland. Ja. Im Inland erstmal, um Akzeptanz zu steigern. Ja. Im Ausland kommen vielleicht auch weitere Exportkontakte dazu, weil ihr seid da ja schon an der Internationalisierung dran. Ja. Wenn man jetzt mal so auf den deutschen Markt blickt, auf die Potenziale, auf andere Märkte in Europa, aber auch außerhalb von Europa, ist da in Deutschland noch genug Luft? Wie ist eure Einschätzung? Weil natürlich haben wir auch alle den Eindruck, der Markt wird immer kompetitiver, wird ja immer umkämpfter, auch was jetzt neue Marken betrifft. Es wird immer schwieriger, auch überhaupt Fuß zu fassen. Ihr fahrt wahrscheinlich zweigleisig, dass ihr sagt, konzentrieren uns primär auf den deutschen Markt, aber lassen auch die anderen Märkte nicht außer Acht. Oder wie ist so die Herangehensweise?
Also erstmal hast du recht, der deutsche Markt ist 100% der umkämpfteste Markt, der schwierigste Markt. Aber ich bin auch davon überzeugt, wenn du den deutschen Kunden überzeugt hast mit deinem Produkt, ist er vielleicht auch der treueste Kunde. Wie du auch richtig gesagt hast, wir sind sehr international unterwegs. Wir sind, ich glaube, in jedem europäischen Land sind wir gelistet bei Händlern, Großhändlern, aber auch im Bereich Asien, Südostasien sind wir viel unterwegs. Da ist es für uns die Luxussituation, dass wir einfach die Anfragen bekommen und wir können in die Länder verkaufen. Klar, es gibt ein paar Herausforderungen, das ist ein Wertspart, da will ich gar nicht so drauf eingehen.
Wir können dann verkaufen.
Auch aus den arabischen Raum kommen jetzt gerade sehr viele Nachfragen, weil das da auch sehr, sehr interessant ist. Ja. Das ist für uns, ich sag mal, ein bisschen auch Luxus, weil das ist dann einfaches Verkaufen, weil die sind schon überzeugt von vornherein. Die finden so ein Produkt einfach geil. Mhm. Der Deutsche, wie ich gerade gesagt habe, ist schwieriger. Es ist auch wirklich mehr zu tun. Aber wie ich schon sagte, wir haben jetzt einen tollen Partner für im nächsten Jahr gefunden. Und da haben wir definitiv mit so einem Produkt, sehen wir, dass es jetzt losgehen kann.
Und sicherlich spielt euch dann auch schon in die Karten, jetzt haben wir eben ja eher so fast schon negativ über die Diskussionen im Humanbereich gesprochen, rund um vegan. Auf der anderen Seite sieht man ja schon, dass auch die Durchdringung weiter zunimmt und dass das Bewusstsein allein schon durch natürlich den Wechsel der Generationen im Laufe der Zeit zunimmt. Spielt euch da auch dieser ganze Trend der Humanisierung, den wir ja ohnehin in der Heimtierbranche sehen, dann in die Karten?
Absolut, ja.
Ja. Einfache Antwort.
Ja, ist auch so. Also nicht weiter darüber diskutieren. Ja, absolut, klar.
Ja.
Also wenn der Halter, der sich so ernährt, auf einmal diese Möglichkeit hat, das auch für seinen Hund zu tun, was ja auch andere Marken vorher gut gemacht haben. Sonst hätte das ja nicht funktioniert. Da muss ja was dran sein. Also, ja.
Dann schauen wir nochmal zum Abschluss auf den deutschen Markt und eben auch ja, auf die Zukunftsaussichten und Perspektiven. Eure Einschätzung dazu, wann werden wir eigentlich über alternative Proteinquellen gar nicht mehr sprechen? Nicht, weil es sie nicht mehr geben würde, sondern weil sie einfach so selbstverständlich geworden sind.
Das ist meine Lieblingsfrage, ne? Ja. Das ist meine Lieblingsfrage.
Ja, Zeithorizont von 2 Jahren, von 5 Jahren, von 10 Jahren?
Wow, so lange? So lange.
Ihr arbeitet daran, dass es schneller geht.
Ja, wir arbeiten daran, dass es schneller geht. Und ich sage immer, wir haben es einmal gemacht mit den Insekten und da haben wir sehr viel diskutiert tatsächlich am Anfang und haben jetzt aber auch das Know-how und die Möglichkeiten, gut darüber zu sprechen, haben ja sehr viele Erfahrungen. Also wenn man jetzt nur über alternativen Proteinquellen spricht, dann ist ja das Wissen da und wir wissen, wie wir es tun. Und es darf jetzt bei dieser Proteinquelle und grundsätzlich auf jeden Fall nicht wieder 5 bis 10 Jahre dauern. Das muss schneller sein und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass es schneller geht.
So, und da, wie ich auch, glaube ich, vorhin schon mal zu dir sagte, das ist einmal unsere Herausforderung und wir arbeiten daran, ne, Blick in die Zukunft, wir werden auch noch mehr Produkte so an den Markt bringen, dass die für alle verfügbar sein können. Und gleichzeitig sage ich aber auch, wir brauchen auch die Kollegen und Kolleginnen von den anderen Unternehmen, die auch da mitmachen. Das Thema muss auch noch, die Masapet kann das nicht alleine stemmen, sondern wir brauchen auch andere Unternehmen, die da mitmachen. Also um Gottes Willen, kein Bashing, sondern eher der Aufruf von mir, lasst uns das alle gemeinsam machen, weil dann ist es noch einfacher.
Klar, also man entwickelt erstmal einen gemeinsamen Markt, auch eine entsprechende Nachfrage. Ja, ja. Und wenn wir jetzt auf Microbell speziell schauen, aber eben auch auf weitere Produkte aus eurem Haus, die dann jetzt kommen werden 2026, was sind die Aussichten? Worauf dürfen wir uns freuen, ohne dass ihr jetzt schon zu sehr aus dem Nähkästchen plaudert?
Also ich habe ja einmal schon verraten, dass wir definitiv noch mehr Produkte brauchen, um die wirklich für jedermann verfügbar zu haben. Ich sag mal einen anderen Punkt, was auch super interessant ist. Wir sind ja auch jemand, die nicht nur extrudiertes Trockenfutter haben, wir haben auch kaltgepresstes Trockenfutter bei unserer Marke Belleform Sortiment, getreidefrei. Auch immer wichtig, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, ist für mich aber auch Standard, sage ich dir ehrlich. Mhm. Lass uns doch mal über so einen Punkt sprechen, so ein Mikrobell kaltgepresst, das wäre ziemlich geil, ne?
Ja, also hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. Ich merke schon, ihr bastelt und tüftelt da wahrscheinlich wieder bis 4 Uhr morgens, um zu schauen, wie können wir das da entsprechend verarbeiten und reinbringen. Bringt wahrscheinlich dann schon wieder ganz andere Herausforderungen in der
Produktion. Richtig, aber Herausforderungen machen ja Spaß, ne?
Ja, genau. Ja, und offenbar habt ihr mit Calista ja auch jemanden, der dann in der Lage dazu ist, euch genug Rohmasse zur Verfügung zu stellen und genug Proteine, sodass ihr dann auch neuen
Produkte... Können uns austoben.
Ja, sehr gut. Aber wahrscheinlich wird auch da oftmals die Maschine angeworfen und ihr seid dann nicht zufrieden und dann müsst ihr wieder tüfteln.
Aber das ist normal.
Aber es ist ja bei jedem Produkt,
das ist normal.
Auch in der konventionellen
Produktion. Ja.
Sehr gut. Ja, also das Jahr 2026 wird bei euch spannend, das wird in der Gesamtbranche spannend. Vielleicht noch zum Abschluss so die Frage, eure Perspektive, wie wird sich der Gesamtmarkt entwickeln? Das werde ich jetzt in den nächsten Podcasts auch den einen oder anderen natürlich fragen.
Ja, es sind schwierige Zeiten, herausfordernde Zeiten, das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin aber auch davon überzeugt, nach einem Tief kommt wieder ein Hoch. Da können wir alle dran arbeiten, da sollten wir alle dran arbeiten. Wir müssen auch den stationären Handel weiter stärken, da bin ich voll und ganz dabei. Deswegen sehe ich es positiv. Also um Gottes Willen, es wird uns nicht schlechter gehen, sondern wir arbeiten gemeinsam dran, dass auch unsere Branche weiterhin positiv dasteht.
Bange machen gilt nicht. Bernd, wie sieht es bei dir aus?
Ich sehe das genauso. Ich habe da den größten Spaß dran mit den Produkten, die wir jetzt noch machen. Vor allen Dingen dem Markt auch was Neues zur Verfügung zu stellen, was ja auch eine Chance sein kann. Also man sagt ja immer, es ist eine Alternative und ja, gucken wir mal. Und ja, aber vielleicht bringen die Alternativen ja auch dann mal den Wechsel, den sich der eine oder andere wünscht. Und das ist das, wo ich sage, da habe ich Riesenspaß dran.
Wir reden aber jetzt hier nicht über Politik, wir reden ganz über Hundefutter.
Ja, natürlich.
Gut.
Ja, ja.
Aber das eine hat mit dem anderen durchaus zu tun, weil natürlich die Rahmenbedingungen sich auch entsprechend ändern sollten und natürlich hoffentlich auch in eine positive Richtung gehen in Bezug auf Kaufkraft, Entwicklung und so weiter. Aber das sind auf jeden Fall von eurer Seite aus sehr positive Ansätze für das Jahr, sodass wir dann hoffentlich auch gestärkt aus dieser ganzen Phase rauskommen. Und wahrscheinlich sind es einfach wirklich nur die Auf und Abs, die man so kennt. Und dann geht es irgendwann auch mal wieder aufwärts. Das ist unsere gemeinsame Hoffnung.
Ja,
Marcel, Bert, ich danke euch herzlich. Es hat echt Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen über alternative Proteinquellen, aber auch alle anderen Themen der Branche. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Nicht nur mit dieser Marke, sondern auch mit den weiteren Marken und den Produkten aus eurem Portfolio. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein durften.
Hat Spaß gemacht.
Ja. Mir auch. Und euch natürlich ebenfalls. Vielen Dank fürs Reinhören. Und wir hören uns demnächst wieder bei einer neuen B2Pet-Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.